Und ganz besonders möchte ich heute für ein Lied danken. Es hat mir so wieder richtiggehend gezeigt, dass, auch wenn wir uns nicht absprechen, dass trotzdem in irgendeiner Form immer wieder um eine Gemeinsamkeit da ist. Das war dieses Lied, Lobe den Herrn meine Seele, und dann darinnen immer wieder wie ein Adler fliege ich. Und ich möchte euch heute, beim vierten Glaubensgrundsatz, möchte ich euch heute in eine, ja, ich möchte fast in eine Herzensstimmung versetzen, die euch dann einfach aus dem Gesagten einfach drängt zum Gebet. Ich möchte euch bitten, dass wir dann nach dem Gehörten wirklich in uns gehen und einfach uns hinterfragen, was kann ich persönlich jetzt zu dem antworten, was du, Herr, mir gesagt hast. Ich möchte euch jetzt schon deshalb darauf vorbereiten, weil es wahrscheinlich mich selbst sehr treffen wird, was ich jetzt heute sage. Weil ich immer wieder damit sozusagen konfrontiert werde, mit der Einzigartigkeit Jesu Christi. Und deshalb, wenn wir das noch einmal zusammenfassen, der erste Glaubensgrundsatz ist um den dreieinigen Gott gegangen, in seiner Allmacht und Gnade. Im zweiten Glaubensgrundsatz war sein Wort, das einfach zuverlässig, irrtumslos und Autorität ist für unser gesamtes Leben, für unsere Heiligung. Der dritte Glaubensgrundsatz war die völlige Sündhaftigkeit und Schuld des gefallenen Menschen, dass wir Erlösung brauchen. Und das, mit dem möchte ich beginnen. So stellen sich manche Leute sich selbst vor. Ich bin rein, ich bin weiß, in mir ist keine Schuld. Schuld sind immer die anderen, nur ich nicht. Aber die Bibel sagt, dass wir komplett schuldig sind. Völlig schuldig in uns. Und das ist eigentlich genau das, warum wir dann die Liebe und Güte und Barmherzigkeit Gottes brauchen. Und nur er kann uns eigentlich erretten. Und genau das sind da die Dinge, die ich letztes Mal schon gehabt habe. Und wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist es, was uns Gott eigentlich zusagt. In unserer ganzen Schwärze haben wir noch immer die Möglichkeit, durch den Sohn, wie es hier steht, das ewige Leben zu erlangen. Und deshalb ist der vierte Glaubensgrundsatz eben ganz genau auf diese einzigartige Person, Jesus Christus, richtiggehend hingezeigt. Denn nur durch diesen Herrn, Jesus Christus, können wir wahrlich Errettung haben. Und das verkündigen wir. Und deshalb heißt der vierte Glaubensgrundsatz, wie immer, wir bekennen uns zum stellvertretenden Opfer des menschgewordenen Gottessohnes als einzige und völlig ausreichende Grundlage der Erlösung von der Schuld und Macht der Sünde und ihren Folgen. Wenn wir uns das ein bisschen genauer betrachten, dann beinhaltet diese Aussage fünf Punkte. Erstens, das stellvertretende Opfer. Das zweite, der menschgewordene Gottessohn. Das dritte, die einzig und völlig ausreichende Grundlage der Erlösung von Schuld und Macht der Sünde und ihren Folgen. Und wenn wir uns das so durch den Kopf gehen lassen, was davon sollten wir weglassen? Was könnten wir anders tun? Das allein zeigt uns eigentlich, dass wirklich Gott in seiner Weisheit die einzige Möglichkeit geschaffen hat, wie wir wirklich wieder Gemeinschaft haben können mit ihm. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel, manche werden sich denken, was ist denn der Unterschied zwischen Schuld und Macht der Sünde? Ist das nicht eh dasselbe? Na, dann werden wir uns das einmal anschauen. Was ist denn der Unterschied? Ja, die Erlösung aus der Schuld, damit ist die Vergangenheit bereinigt. Die Erlösung aus der Schuld ist die Vergangenheit bereinigt. Aber wir können ja nicht in der Vergangenheit leben. sondern wir leben eigentlich jetzt in der Gegenwart und in der Zukunft. Und deshalb brauchen wir auch die Erlösung aus der Macht der Sünde. Nämlich, er gibt uns die Möglichkeit, eigentlich nicht mehr sündigen zu müssen. Unser Problem ist, dass wir es trotzdem noch immer tun. Aber durch seine Erlösung von der Macht der Sünde, wir sind eben nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind eigentlich Sklaven Christi. Das heißt, wir müssen nicht mehr sündigen. Und im Grunde genommen, immer schon, wie ich das so schon vorher vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein. Oh ja, denn jedes Mal, wenn ich eigentlich sündigen könnte und ich tue es nicht, bin ich befreit von der Macht der Sünde. Und je öfter du das tust, umso mehr bist du befreit von der Macht der Sünde, jetzt schon. Und das gibt uns eigentlich die Hoffnung und die Zuversicht darauf, dass wir dann, wenn wir in seiner Gegenwart sind, vor seinem Richterstuhl, vor dem Richterstuhl Jesu Christi, dass wir dort tatsächlich vollkommen frei werden von der Macht der Sünde. Denn wenn ich es jetzt schon eigentlich, Anführungszeichen, durch den Heiligen Geist in mir selber kann, und wie viel mehr werde ich das dann können, wenn ich dann so bin, wie er ist? Das ist eigentlich unsere Hoffnung. Das ist es, warum wir Jesus Christus unbedingt brauchen. Das heißt, wir können keinen einzigen Punkt davon können wir uns schenken. Wir müssen jeden einzelnen Punkt müssen wir besprechen. Das nächste, was ist? Schuld, Macht und Folgen der Sünde. Manche meinen, ja, es reicht eh, wenn ich meine Schuld beim Kreuz ablade. Aus, erledigt. Nein, auch da gehört noch mehr dazu. Denn wir werden das heute noch genauer besprechen, da wird uns dann die Bettina ein wenig helfen dabei. Sondern auch ihre Folgen. Das heißt, wir sind nicht nur von der Schuld und der Macht der Sünde befreit, sondern wir sind auch von den Folgen der Sünde befreit. Das heißt, die Trennung von Gott, Tod, Leid, Krankheit, eigentlich alles das, was wir jetzt gerade gebetet haben, alles das, was wir eigentlich vor den Thron Gottes gebracht haben, das ist dann eigentlich, davon sind wir befreit. Meine Güte, ist es das nicht ein Halleluja wert? Springen da nicht wirklich unsere Herzen und sagen, Herr, ja, bitte, jetzt schon. Wenn Gott nur Schuld vergibt und nicht auch die Folgen, dann würde der Opfertod Christi zwar die Schuld beseitigen, aber die Folgen der Sünde wären noch da. Jetzt werden vielleicht manche sagen, ja, es gibt ja nur immer Krankheit bei uns. Ne? Also daher sind die Folgen ja nur immer da. Ne? Für was haben wir dann gerade gebetet eigentlich, nicht? Wenn das eh noch da ist. Ja, genau darum geht es. Dass unsere Gefallenheit in uns so stark verwurzelt ist, dass wir eigentlich noch immer in diesen Folgen leben, obwohl wir nicht mehr müssten. Wenn also jemand fragt, na, warum passiert das gerade mir? Dann musst du eigentlich sagen, schau auf den dritten Glaubensgrundsatz und erkenne, dass du vollkommen schuldig bist. Du bist vollkommen schwarz. Und wenn dann irgendwann sagt, ja, aber ein bisschen, dann sagt nichts, ganz. Das Wort Gottes sagt ganz. Und solange du nicht bekennst, dass du ganz bist, hast du immer ein Problem. Dann wirst du zum Beispiel mit Leid und Krankheit immer ein Problem haben. Das nächste ist, manche meinen, wir müssen daher selber etwas dazu tun, damit diese Folgen wegkommen. Das ist auch so ein Ding, was sozusagen scheinbar biblisch ist, aber völlig falsch. Denn entweder hat Jesus uns von den Folgen befreit, dann brauchen wir nicht mit unserer Mickrigkeit noch ein bisschen was dazu tun. Das ist auch wieder sein menschlicher Hochmut, dass wir meinen, wir müssen zu den Leiden Christi unsere Leiden auch noch dazu bringen, damit er endlich seine Leiden voll hat. Völlig verkehrt. Warum ich das so richtig gehend ja, klar mache, ist eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das, nein, das ist schon das nächste, nein, das ist genau das, was eigentlich in unserem Kulturkreis normalerweise gang und gäbe ist. Im Grunde genommen waren die meisten von uns in der katholisch, nicht? Oder zumindest haben mit der katholischen Kirche gerne etwas am Hut, indem sie eben sozusagen mit ihr zu tun haben. Was passiert denn eigentlich, wenn du sozusagen deine Schuld loshaben möchtest? Wie geht das? Du gehst zum Pfarrer, zum Priester und sagst, ich möchte meine Schuld bekennen. Das ist ja nichts Verkehrtes, ist ja nichts Schlechtes, wenn man irgendwem die Schuld bekennt. Meiner Meinung nach ist es zwar besser, wenn ich zu Jesus Christus persönlich gehe, aber gut, ist ja nicht schlecht, wenn mir ein anderer hilft, aus meiner Schuld herauszukommen. Das ist noch akzeptabel. Nun, was macht dann aber so ein Pfarrer oder ein Priester? Er sagt, aha, das und das ist es. Ja, also ich spreche dich frei. Das ist immer schon der erste Fehler. Ne? Weil kann ein Mensch Schuld vergeben, der selber schuldig ist? Das ist typisch alttestamentlich. Wer also in den Bibelstudium kommt, Schriftstudium kommt, der merkt es eigentlich, wie stark eigentlich das Alte Testament sozusagen noch immer gültig ist in der heutigen Kultur. Nämlich, damals hat wirklich der Priester müssen jeden Morgen einmal für sich selber opfern, ne, das erste Opfer, das Morgenopfer war für sich selber, damit er sozusagen dann den anderen die Schuld vergeben kann. Und auf die Nacht hat er das Opfer, das letzte Opfer wieder für sich, dann ist das Opfer ausgelöscht und hat gesagt, das ganze Nacht gilt es nicht mehr. Kann keiner kommen. Nächsten Morgen machen wir das Ganze noch einmal. Das ist im Neuen Testament völlig anders, obwohl es eben bei manchen noch immer gilt. Ich als Pfarrer muss mich mehr darin hinsetzen, muss zuerst für mich beten, dann kann ich den anderen die Schuld vergeben. Aber das ist noch nicht alles. Dann hat er zwar die Schuld bereinigt, das heißt die Vergangenheit ist beseitigt, ist oder? Die Schuld ist beseitigt, haben wir gerade gesagt, Vergangenheit. Aber die Folgen sind nicht beseitigt. Damit die Folgen beseitigt werden, musst du selber noch was dazu beitragen. Nämlich, was sagt er dann der Pfarrer oder der Priester? Du musst dann hinten auch noch? Aha, du musst dann, was weiß ich, Ave Maria oder Vater Uns oder was auch immer beten, weil damit die Folgen der Sünde auch noch weggenommen werden. Das ist in unserem Kulturkreis Normalität. Biblisch allerdings völlig falsch. Weil entweder hat Jesus die Folgen weggenommen, dann brauche ich garantiert nichts mehr dazu beitragen. Dann brauche ich nur hingehen und sagen, Herr, vergib. Und er wird dafür sorgen, dass auch die Folgen weggenommen werden. Nicht ich. Aber das ist halt bei uns. Gehen wir zum nächsten. Wie schaut es aus mit dem menschgewordenen Gottessohn? Wie schaut es da aus? Jesus musste tatsächlich ganz Mensch sein, weil er uns sonst nicht vertreten kann. Im Übrigen auch interessant, dass wir das gestern gerade besprochen haben. Ne? Hochinteressant, das ist. Das heißt, gestern war eine Frage auch, also wie das mit Jesus Christus ist, 100% Mensch, 100% Gott. Ne? Und jetzt haben wir wieder das bei dem Stellvertretenden. Er musste ganz Mensch sein, weil sonst könnte er uns nicht alle vertreten. Aber er musste auch ganz Gott sein, weil sonst Gott das Opfer nicht annimmt. Ne? Das heißt, es muss Jesus Christus als Person sowohl 100% Mensch, als auch 100% Gott sein. Wenn du von irgendwann einmal irgendwas wegnimmst, ist das nicht Jesus Christus. Ist dann irgendwer anderer, aber nicht Jesus Christus. Diese völlige Menschheit und völlige Gottheit muss in dieser einzigartigen Person total da sein. Sonst gibt es keine Erlösung von den Folgen der Sünde oder Befreiung. Er musste beiden Parteien, Gott und Mensch, gerecht werden und daher gibt es nicht diese einzigartige und einzige Person. Was anderes gibt es nicht. Wäre das Opfer, und jetzt kommen wir mit den Hypothesen, zwei Hypothesen habe ich, wäre das Opfer nur als Gottessohn vollbracht, dann würde es uns ja nichts nutzen, ne? Weil er ist ja nicht mein Stellvertreter dann. Er hat es für sich, für Gott getan, aber uns hat's nutzt nichts. Er hat es ja nicht für mich getragen dann, weil er war ja nicht Mensch, wenn er nur Gottes Sohn ist, oder? Gehen wir den anderen Weg. Wäre das Opfer nur eines vollkommenen Menschen, weil letztendlich, er sagt ja selber, tu dies, so wirst du leben, nicht? Also zum Beispiel, liebe Gott und liebe deine Nächsten, das ist und alles Mögliche, da kommen die ganze Litanei. Und er sagt, ja, du hast recht gesagt, tu dies, so wirst du leben. Und welcher hat es zusammengebracht? Ist der, dem er das gesagt hat, hat gesagt, ja, super, das kann ich jetzt machen. Sie ist traurig weggegangen und gesagt, geht auch nicht. Funktioniert nicht. Also, das heißt, wäre das Opfer nur eines vollkommenen Menschen, dann würde dieser perfekte Mensch von Gott zwar erlöst sein, aufgrund seines Wortes, aber was nutzt es mir? Gott könnte dann sagen, Herr Sascha, ruhig zu, da haben wir einen perfekten Menschen, also sei du auch ein perfekter Mensch. Das ist so ähnlich, wie Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Nicht? Das kennen wir ja alle, nicht? Sind wir alle heilig, nicht? Das heißt, auch da ist nur die Möglichkeit durch Jesus Christus, dass er die Heiligkeit hat und er sich mit mir verbündet, dass ich durch ihn die Heiligkeit habe. Ist das verständlich? Das heißt, es nutzt uns nichts, wenn er nur als Gottessohn oder nur als Menschensohn perfekt gewesen wäre. Das würde uns nichts bringen. Gar nichts. Das heißt, wir sehen hier, wie wichtig die Stellvertretung Jesu Christi ist. Dieser Stellvertreter, das ist das Wesentliche. Und das möchte ich euch heute sozusagen in zwei Dingen zeigen. Was bedeutet der Stellvertreter? Was bedeutet der Stellvertreter für uns? Und da möchte ich euch jetzt schon wirklich die Herzen aufmachen lassen. Was ist in euch, wenn jemand euch fragt, warum braucht ihr einen Stellvertreter? Warum könnt ihr das nicht selber machen? Und da möchte ich euch wirklich helfen, die Herzen aufzumachen. Das erste ist, was Gott sagt, er ist mein Gottesland. Das ist ganz klar, er sagt es in Johannes 1, 29 und 35 und 36, siehe das Lamm Gottes. Und es sagt nicht einmal Gott, sondern Johannes der Täufer, durch den Heiligen Geist, sagt er. Da ist das Lamm Gottes, das tatsächlich der Welt Sünden trägt. Und da muss ich jetzt gleich hier, ihr wisst, Sünde und Sünden sind zwei verschiedene Sachen. Und das ist die einzige Stelle, wo man meinen könnte, Sünde und Sünden ist gleichgesetzt. Das heißt, wir wissen, Sünde ist die Trennung von Gott, Sünden ist das, was wir praktisch dauernd tun. Was ist hier gemeint, obwohl hier tatsächlich auch im Griechischen nur die Einzahl steht, das ist die einzige Stelle, wo wirklich auch in der Einzahl trotzdem Sünden gemeint sind. Warum? Wer sagt das? Johannes der Täufer. Was gilt für den? Altes oder Neues Testament? Altes Testament, daher für ihn war seine Taufe eigentlich nichts anderes als eine Taufe zur Buße. Also für die Sünden. Klar? Das heißt, sein Denken ist eigentlich auf Sünden gerichtet. Deswegen sagt er, lasst euch taufen, damit ihr euch die Sünden sozusagen wegwascht. Trotzdem sagt er das aber auch prophetisch. Nämlich, er sagt es ja auf wen hingerichtet? Auf Jesus Christus. Und der ist aber tatsächlich, der dann nachher durch seinen Tod was macht, dass der Vorhang zerreißt und dadurch die Trennung von Gott aufgehoben ist. Also er ist tatsächlich auch derjenige, der die Sünde dann wegnimmt. Nur zu dem Zeitpunkt weiß das der Johannes noch nicht. Ne? Für den gilt es ja noch nicht. Weil er, der Johannes, konnte zum Beispiel nicht in den Tempel reingehen, ins Allerheiligste. Nicht? Und sagen, so, jetzt bin ich daher. Aber heute könnte der Johannes das sehr wohl machen. Ne? Er ist da. Und deshalb ist das die einzige Stelle, wo man beides, auf der einen Seite prophetisch, auf Jesus Christus in die Zukunft, und auf das andere, Sünden, das, was er gewusst hat. Damit haben wir das erledigt. Er lässt sein Leben für uns. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für wen? Für uns. Er gibt sich auch für mich hin. Man schaut, jedes Einzelne ist eigentlich wert, um Anbetung zu tun. Jedes Einzelne ist wert, um Anbetung zu tun. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Deshalb Stellvertreter. Er ist für die Sünder gestorben, nicht für die Heiligen. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Gottlose, das war ich. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen, mag vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also wenn das nicht anbetungswürdig ist, dann weiß ich nicht, was anbetungswürdig ist. Aber wir sind noch nicht fertig, meine Lieben. Er ist der Sühneort. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen der Nachsicht der vorher geschehenen Sünden. Das heißt sozusagen die Befreiung von der Schuld. Dieses Sühneort ist wichtig, damit wir befreit werden. Er ist gestorben für unsere Sünden. Denn ich habe euch von allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, haben wir heute schon gehabt, nach den Schriften. Nicht noch irgendeines spinnenden Menschen. Nach den Schriften ist er für uns gestorben. Deshalb sagt auch Jesus, als er tatsächlich dann im Sterben ist, der letzte Atemzug ist eigentlich, es ist vollbracht. Ostern haben wir, oder? Demnächst. Das ist genau der Zeitpunkt, wo es ist vollbracht. Die Strafe lag auf ihm, na, das kennt sicher jeder, die Jesaja-Stelle, nicht? Wir haben geglaubt, das ist unkenntlich und schier ist er auch, weil ich merke, aber Gott hat ihn so gemacht, weil die Strafe, meine Schuld, liegt auf ihm. Und deshalb ist er so. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Aber der Herr ließ treffen unser aller Schuld wen? Ihn. Jesus Christus. Ist das nicht wirklich die einzigartige Person? Welche könnte das noch von sich so behaupten? Er ist das Lösegeld. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Meine Lieben, wenn er nicht für mich gestorben wäre, ich hätte beim Vater keine Chance. Er ist mein Löser. Deshalb ist er auch mein Erlöser. Das ist das Lösegeld, das er für mich bezahlt hat. Ich bin nichts mehr schuldig, weil er alle Schuld auf sich genommen hat. Und er ist das einzig vollkommene Opfer für Sünder. Das ist ein sehr langer Text. Ich würde sagen, schreibt euch das auf. Du wirst das zu Hause nachlesen. Ich lese nur die Highlights sozusagen. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Ein für alle Mal. Es gibt keine Wiederholung. Und wenn sich noch jemand irgendwie so heilig hichtet und das noch einmal nachvollziehen will oder was auch immer und sagt, und das kannst du jetzt in dich aufnehmen, was immer. Ein für alle Mal. Es gibt nichts Wiederholendes dafür. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Meine Lieben, wir müssen wirklich das Wort, die Schriften, müssen wir wirklich genau lesen. Weil dann werden uns keine Verführer treffen und sagen, na, du musst schon noch was dazu beitragen. Wenn es ein für alle Mal ist und wir schon vollkommen gemacht worden sind, dann brauche ich nichts mehr dazu beitragen. Das Einzige, was er von mir haben möchte, ist Glaube und mein Heiligungsleben. Das ist das, was er von mir haben will. Er sagt nicht, du kannst jetzt leben, wie du willst. Sondern er sagt, lebe danach, weil du sollst mir ja nachfolgen. Ja, ganz eine typische Sache ist Johannes 22, was ist mit dem? Und er sagt, der geht dir nichts auf, du folge mir nach. Das macht man Jesus richtig brutal. Das ist nicht liebevoll, dass der einer sagt, naja, was der, schau los doch, die, wichtig ist, dass du, und so, nein, der geht dir nichts an, du folge mir nach, das ist dein Auftrag. Tu dir nicht um die anderen kümmern, wie schaut es mit dir aus? Das ist dasjenige welche. Errettung nur durch Jesus. Und es ist in keinem anderen das Heil oder Errettung. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Petrus sagt das ganz brutal. Er sagt, ihr müsst gerettet werden, ihr könnt euch nicht selber retten. Nur durch den Glauben, nicht mit eigenen Werken, kann ich mir diese Stellvertretung aneignen. Das heißt, kein einziges gutes Werk kann mich sozusagen zu einem Stellvertreter hinbringen. Nur der Glaube, und das ist auch eine ganz wichtige Sache, jetzt aber ist ohne Gesetz, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt aber durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, er sagt nicht, das Gesetz gilt überhaupt nicht mehr. Aber das Gesetz, auf das Gesetz kannst du nicht mehr bauen. Denn was hat Jesus gesagt zu dem Kreuz? Es ist vollbracht. Das heißt, das Gesetz ist erfüllt. Gottes Gerechtigkeit aber durch den Glauben an Jesus Christus für alle, ja interessant, dass da steht für alle, aber da lesen sie nicht weiter, für alle, die glauben. Das heißt, es ist wirklich so, alle sind gemeint, Bedingung ist Glaube an Jesus Christus, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst Gerechtigkeit durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Kein einziges Werk von mir kann irgendwo eine Erlösung herbeiführen. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, was steht dann? Ohne Gesetzeswerke. Meine Lieben, es ist für mich immer erhebend zu wissen, dass Jesus von mir nichts anderes verlangt, als dass ich ihn bekenne und bezeuge. Aber da ist er ganz hart und sagt, lass dich von niemand anderem von dieser Bahn abbringen. Es darf dich niemand anderer verführen. Egal wer es auch ist, da kommen dann auch so harte Worte wie was ich, ja wer ist denn mein Vater und meine Mutter und meine Geschwister oder was auch immer. Und er sagt, letztendlich die an mich glauben, ne? Die mir nachfolgen. Die sind's. Das heißt, es dürfen auch keine Verwandtschaftsbindung oder sonst irgendwer mich davon abhalten. Und das ist manchmal hart und schwer. Das ist nicht einfach. Weil natürlich zieht die Welt und wenn jetzt in der Verwandtschaft das erstreckt ist, erstreckt zieht das, logisch. Aber da ist wichtig die Gemeinschaft, die einen bestärken kann. Die einen darauf aufmerksam macht, was eigentlich Jesus Christus ist und wie viel mehr wert der ist, weil er lebendig ist, gegenüber dem, der eigentlich vergänglich ist. Und da rede ich nicht einfach daher und sage, das ist ganz locker. Im Gegenteil, das ist oft eine unheimliche Mühenplage und erfordert, und ich bewundere alle, eine irre Standfestigkeit. Das beste Beispiel für mich war meine eigene Frau. Was ich der alles angetan habe, als sie zum Glauben gekommen ist und ich nicht im Glauben gestanden bin, was ich der alles wirklich Böses getan habe, bewusst Böses, ich kann nicht einmal sagen, habe ich halt gemacht, nein, ganz gezielt darauf, dass sie abfällt. Wenn ich das heute so überlege, also das Schlimmste, was ich machen habe können eigentlich in dem Bereich. Und ich bin so dankbar, dass der Herr so eine Stärke in ihr gehabt hat, dass er sie nicht nur nicht losgelassen hat, sondern er gesagt hat, du hältst das auch gegen diesen Ehemann durch, der dich so bedrängt. Und ich bin heute unheimlich dankbar dafür. Weil ich kann jedes Mal daran zurückgreifen und sagen, Herr, vergib mir und gib ihr immer mehr Kraft. Oder so, wie wir gestern gesagt haben, es ist immer so schön, sie ist die erste Prüferin immer bei mir. Immer wenn ich mich vorbereite, ist sie die erste, die immer dann, ja, aber da müsstest du schon noch ein bisschen anders formulieren oder was auch immer. Es ist wirklich unheimlich wichtig, dass man solche enge Personen hat, denen man auch vertraut. Also, auf keinen Fall durch Gesetzeswerke, lasst euch nicht irre machen. Nur Jesus Christus. Und damit schaut einmal auf das Ganze hin. Das alles ist Stellvertretung. Ist euch das einmal schon wirklich so in dieser Kompaktheit bewusst geworden? Das ist das, warum ich sage, das ist für mich Anbetung. Und da könnt ihr euch ausnehmen, was ihr wollt. Schreibt euch von mir das irgendetwas auf, was euch besonders hervorkommt. Damit ihr nachher dieses Besondere für euch in Anspruch nehmt im Gebet. Dass ihr sagt, ja Herr, genau das ist das, was für mich Stellvertretung ist. Ihr müsst ja nicht alles haben. Aber irgendetwas sollte euch besonders ansprechen. Was euch eigentlich in dieser Stellvertretung wichtig ist. Meiner Ansicht nach, mehr ist mir nicht eingefallen. Vielleicht fordert man noch mehr ein, aber ich denke, das ist genug, was da ist. Als Stellvertretung. Wir haben wirklich genug. Daran darüber nachzudenken, was Stellvertretung bedeutet. Was alles Gott eigentlich hineingelegt hat in diesen Stellvertreter, damit er es für uns erfüllt. Aber mit dem möchte ich nicht schließen. Warum musste also jetzt ein stellvertretendes Opfer sein? Wozu ist ein stellvertretendes Opfer? Und was heißt das eigentlich? Alle Folgen der Sünde des Menschen mussten auch den Erlöser treffen, damit sie uns nicht treffen. Was sind denn eigentlich sozusagen die Folgen der Sünde? Ich habe ja nur ein paar aufgezählt. Insgesamt gibt es 7 Folgen der Sünde. Auch das möchte ich euch so ganz kompakt einmal hinbringen, so wie ich den Stellvertreter hingebracht habe. So möchte ich euch das, was eigentlich euch treffen sollte, mich treffen sollte. Was ist das, dass das mich nicht trifft, sondern ihn getroffen hat? Also die 7 Folgen des Sündenfalls. Was war das für den Menschen? Und dazu brauche ich heute Hilfe. Ich habe die Bettina gebeten, mir zu helfen. Es beginnt im 1. Mose 3, wo nicht? Was ist im 1. Mose 3? Der Sündenfall, die Folgen der Sünde müssen also im Sündenfall drinnen sein, in diesem Kapitel. Was ist also dort? Wir beginnen mit Vers 16. Also, 1. Mose, wer mitlesen möchte, 1. Mose 3, trotzdem wird die Bettina laut vorlesen, bitte. 1. Mose 3, Vers 16, bitte.
Zu der Frau sagt er, ich werde sehr von mir die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren.
Danke. Ihr habt hier zusammengestellt die 7 Folgen des Sündenfalls. 7 Folgen. Jedes einzelne ist für den Menschen gesagt, und zwar nicht von irgendwem, sondern es ist gesagt von Gott, höchstpersönlich, zum Menschen. Nicht irgendein Viech oder irgendwas, zum Menschen. Das heißt, wenn wir wirklich von diesen Folgen des Sündenfalls erlöst sind, befreit sind, dann müssen alle diese 7 Folgen wen getroffen haben? Den Erlöser, oder? Weil nur dadurch sind wir dann frei von diesen Sünden. Also schauen wir uns einmal an. Wie schaut denn das aus für seinen Erlöser? Haben wir wiederum Jesaja 53. Da steht dort, er war verachtet von den Menschen, verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt, er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Das war Jesaja. Das heißt, die erste Strafe, oder die, so muss ich sagen, die erste Folge der Sünde ist tatsächlich auf Jesus Christus gekommen. Wortwörtlich. Unter Gesetz getan. Bevor ich das sage jetzt, was würdet ihr, da bitte zurufen, was würdet ihr verstehen unter das Gesetz getan?
Dass er sich auch unter das Gesetz gebeugt hat.
Unter welches?
Das Todes.
Ja, das ist aber hier nicht gemeint, weil der Tod kommt erst hier. Also okay, das erste ist einmal, das ist richtig, das erste einmal, wo er sich darunter beugen musste, war das Gesetz Mose. Völlig richtig. Das heißt, wodurch hat er sich denn wirklich unter das Gesetz Mose gebeugt? Wodurch? Er wurde ja beschnitten. Das heißt, er hat sich tatsächlich sozusagen unter das Gesetz Mose gebeugt. Aber das war nicht das einzige Gesetz, um das er sich gebeugt hat. Was war denn eigentlich mit ihm? Hat er nie Durst gehabt? Hat er nie schlafen wollen? Der schläft da, währenddem da die wütenden Stürme sind, die Jünger sind schon ganz fiebrig und zittrig und der schläft in seliger Ruhe. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er hatte Schlaf. Er wurde auch unter das Naturgesetz gestellt. Er wurde tatsächlich Mensch. Ist euch das schon mal bewusst geworden? Das heißt, nicht nur das Mosegesetz hat er erfüllt, er hat auch erfüllt, dass er tatsächlich Mensch war. Das heißt, alle Bedürfnisse, die wir haben, hatte er auch. Das ist eigentlich das, was am wenigsten bewusst ist. Aber nicht nur das. Er hat sich auch noch unter ein drittes Gesetz gebeugt und gestellt. Nämlich, und das ist auch etwas, was man kaum sieht, nämlich unter das römische Gesetz und das politische Gesetz hat er sich auch gestellt. Wieso denn das? Ja, ist er nicht tatsächlich registriert worden? Sind es nicht gegangen, Josef und Maria, um sozusagen in Bethlehem sich registrieren zu lassen? Und damit wurde er auch registriert. Das heißt, er hat drei Gesetze erfüllt. Und das heißt, unter das Gesetz getan. Deshalb steht dann, Galater 4,4, steht dann, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, also wir, loskaufte, auf dass wir die Sohnschaft empfingen. Das ist ein Stellvertreter, meine Lieben. Der tatsächlich alles auf sich nimmt, damit ich erlöst werden kann. Also, unter Gesetz getan. Wie schaut es mit dem Fluch aus? Das müsste eigentlich viele kennen von euch. Galater 3,13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also er hat tatsächlich schon mit drei Folgen der Sünde, hat er tatsächlich für mich schon auf sich genommen. Das ist Tatsache. Mühsal ist wieder Jesaja. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Das ist Mühsal, dass er meine Sünden sich auflädt. Probiert es einmal, wenn so beim Hausbau irgendwas, ein Sackel Zement waren früher 50 Kilogramm.
Heute 40.
Egal wie viel das ist. Also früher, ich weiß nicht, also zu meiner Zeit, wie ich gebaut habe, waren 50 Kilogramm, waren normal. Und ich habe einmal so eine Ladung Zement gekriegt und ich war der Einzige, der Chauffeur praktisch mir nur aufgeladen und ich bin gerannt. Also ein Sackel Zement auf dem Bugel, auf, aber so. Und der Chauffeur natürlich, nicht? Heute habe ich gesagt, war jung, dumm und gefräßig war ich damals. Also es war ganz typisch. Der hat gesagt, ja, mit einem Sackel kann jeder rennen. Ja? Mit einem Sackel kann jeder rennen. Zwei Sackel müssen sie nehmen. Nicht? Ich habe gesagt, na gut, zwei Sackel. Na, 100 Kilo und ich bin gerannt, verstehst du, mit zwei Sackel. Wieder. Damals war ich, wie gesagt, jung, kräftig, gefräßig und dumm. Dass ich heute dann so da stehe mit meinen Hüften, ist kein Wunder, wie viel 100 Kilo umeinander zahle. Aber gut, das ist nur ein Beispiel von meinen Leiden. Was das heißt, auf sich zu laden, das ist nur als Beispiel gedacht. Mir waren schon 100 Kilo zu viel. Was hat Jesus auf sich geladen? Das ist die Frage. Ja, und Dornen, das kennt auch jeder, das ist klar. Sie flochten ihm eine Dornenkrone, nicht? Und dann verspotteten sie ihm. Sei gegrüßt, du König der Juden. Also, Dornen. Das ist jetzt was Besonderes. Schweiß. Ja, ganz genau. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und hier ist wieder ein Wort dabei, das man sich eigentlich nicht richtig erklären kann, nämlich dieses Wort, und als er in Angst war. Normalerweise heißt im Griechischen Angst heißt Phobie, also Phobos. Und interessanterweise, das steht nicht da. Trotzdem wird in den meisten Übersetzungen, ich muss schon mal nachschauen, vielleicht gibt es eine andere Übersetzung auch, aber in den meisten Übersetzungen wird hier Angst genommen, aber hier steht im Griechischen Agonie. Agonie. Und das ist eigentlich die echte Übersetzung von Agonie ist eigentlich der Kampf. Agonie heißt eigentlich im Griechischen Kampf. Und wenn man sich das jetzt betrachtet, und als er im Kampf war, womit hat er eigentlich gekämpft? Nämlich auf seinen Tod hinzuschauen. Das heißt, als er im Kampf war, betet er noch heftiger. Und das ist super für uns. Wenn wir sozusagen Kämpfe auszufechten haben, was machen wir meistens? Wir wollen uns selber stark machen, statt dass wir eigentlich ins Gebet gehen. Und hier haben wir wieder ein typisches Beispiel dafür. Unser Kampf ist eigentlich schon erledigt. Wir brauchen nur noch ins Gebet gehen, um mit dem, der Sieger ist, eins zu werden. Also, das ist wieder ein typischer Fall, wo es nicht schlecht ist, wenn man ein bisschen ins Griechische reingeht. Also, aber immerhin Schweiß, groß wie Blutstropfen. Auch das hat er erfüllt. Naja, und das Letzte, das ist das, woran wir immer denken, wenn wir sagen, die sieben Folgen der Sünde, an den Tod denkt man immer. Aber das ist eigentlich nur eines. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Damit sehen wir wiederum, wenn Jesus seinen Geist in des Vaters Hände gibt, der Mensch Jesus übergibt seinen Geist, der eigentlich Gottes Geist ist, in des Vaters Hände. Auch daran erkennen wir, dass er seine Göttlichkeit nicht in Anspruch genommen hat, sondern gesagt, ich möchte ganz Mensch sein. Und trotzdem bin ich ganz Gott. Und genau das ist es eigentlich, was wir auch tun sollen. Dass wir, wenn wir sozusagen in unsere Todesstunde kommen, und meine Todesstunde war eigentlich schon. Ich bin eigentlich schon gestorben. Ne? Das heißt, ich bin eigentlich schon völlig neu gemacht, denn ich bin schon eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, oder? Genau das ist es. Das heißt, meine Todesstunde ist eigentlich schon da. Daher, auch wenn jetzt die leibliche Todesstunde kommt, kann ich nur sagen, den Geist, den du mir gegeben hast, der jetzt in mir ist, den Vater nimm wieder in deine Hände. Merkt ihr eigentlich, wie wirklich Jesus Christus sich mit jedem Einzelnen von uns total verbunden hat? Und das ist es, was ich euch sozusagen noch einmal ins Gedächtnis rufen möchte. Die 7 Folgen des Sündenfalls, dass die alle tatsächlich unser Herr und Erlöser auf sich genommen hat. Das, meine Lieben, ist Stellvertretung. Das ist der stellvertretende Gottessohn, der vollkommen Mensch geworden ist, damit er mich erlösen kann. Aus Schuld, Macht der Sünde und von den Folgen des Sündenfalls. Wenn das nicht anbetungswürdig ist, meine Lieben, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich wirklich fragen, wer im Glauben steht, wenn das nicht anbetungswürdig ist. Und deshalb möchte ich euch, ich habe das mit dem Erwin abgesprochen, deshalb möchte ich euch wirklich aus Herzen bitten, nehmt euch irgendetwas her, irgendeines von diesen Dingen, was ich euch heute gesagt habe, und betet an, denn er ist würdig, meine Lieben. Er ist echt würdig.